Ja, ich bin dankbar, dass ich einmal wieder unter euch sein darf und die Gemeinschaft der Heiligen genießen darf hier bei euch in Horb. Ich möchte auch ganz herzliche Grüße weitergeben von der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen, wo ich herkomme. Und lasst uns heute zusammen das Wort Gottes hören und betrachten. Und mir ist für den heutigen Tag eigentlich wichtig geworden, einige Dinge aus dem Kolosserbrief weiterzugeben, die man so zusammenfassen kann: Wir haben in Christus die Fülle. Und ich denke, wenn wir als verlorene, von Gott getrennte, sündige Geschöpfe den Herrn Jesus Christus als Retter annehmen, wenn wir zur Erkenntnis des Herrn Jesus kommen und durch ihn von Neuem geboren werden, dann ist es ein ganz, ganz gewaltiger Wechsel. Geistlich gesehen waren wir vorher bettelarm. Wir hatten nichts, aber auch gar nichts, was uns mit dem Himmel und mit dem lebendigen Gott verbunden hätte, was uns in Beziehung zu Gott gebracht hätte. Wir waren völlig getrennt von dem heiligen Gott. Und wir waren bei all unserer menschlichen Klugheit und Weisheit und Gelehrtheit und Bildung vielleicht völlig in der Finsternis, völlig unwissend über die Dinge Gottes. Und dann bringt Gott durch seine Gnade einen solchen Menschen ins Licht. Er schenkt ihm seinen Sohn und er schenkt ihm in seinem Sohn einen überwältigenden Reichtum, eine Fülle. Was haben wir alles in dem Herrn Jesus? Darüber wollen wir heute etwas nachdenken. Erlösung durch sein Blut, Vergebung der Sünden, dass wir Frieden mit Gott gefunden haben, dass wir nicht mehr getrennt von Gott leben müssen und Zorn aufhäufen auf den Tag des Zorns, sondern dass wir geliebte Kinder sind, die in Beziehung mit Gott sind. All das ist unser Erbe, unser das Gnadengeschenk, das Gott uns in dem Herrn Jesus machen möchte. Aber ich denke, wir alle machen auch die Erfahrung, dass uns eigentlich dieser große Reichtum oft gar nicht so richtig bewusst ist. Dass wir oft nur so wenig von dem erfassen, was uns die Bibel eigentlich zuspricht als unser Eigentum. Dass wir sehr oft in der Gefahr sind, einfach menschlich zu denken über unsere Stellung in Christus, über die Erlösung, dass wir gering darüber denken, dass wir oft verzagen und den Blick von unserem Herrn Jesus Christus abwenden und dass wir eigentlich im Grund gar nicht genau und recht verstehen, was wollte Gott eigentlich uns alles schenken, als er uns den Herrn Jesus geschenkt hat. Und dafür ist auf der einen Seite unser Fleisch, unsere alte menschliche Natur verantwortlich. Dort, wo wir noch menschlich denken und leben in menschlichen Maßstäben und mit menschlicher Herzenshaltung, da wird ein Stück uns dieses Licht Gottes verdunkelt und dieses Große, was der Herr Jesus uns geschenkt hat, wird uns kleiner. Wir haben vorher in diesem Lied gesungen: Mach klein mir, was dir klein ist, und groß mir, was dir groß ist. Ja, und andere Dinge werden groß. Sorgen zum Beispiel. Oder aber auch menschliche Erfolgsperspektiven, die Aussichten, irgendwie im Beruf vorwärts zu kommen, Eigentum anzuhäufen, solche Dinge werden groß und in Wirklichkeit werden wir in Christus, in den geistlichen Dingen ärmer. Und auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch der Widersacher Gottes, der Satan, ein Interesse daran hat, dass die Kinder Gottes diesen großen Reichtum, den sie in dem Herrn Jesus geschenkt bekommen haben, nicht wirklich sich völlig bewusst machen, sondern dass sie arm gemacht werden an geistlicher Erkenntnis und geistlicher Kraft. Und dazu benutzt der Feind unter anderem auch eine Menge falsche Lehren, Theorien, Gedanken, Praktiken, die von dem Herrn Jesus und seiner Fülle ablenken, die nicht auf der Bibel wirklich beruhen, sondern auf menschlichen Lehren, auf weltlichen Gedanken. Und durch diese Methoden, durch diese Schliche versucht der Feind, die Christen abzulenken von dem großen Reichtum in Christus. Und das war auch die Situation, die wir im Kolosserbrief finden. Der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben an eine Gemeinde, die er selber nicht gegründet hatte, die in Kleinasien in der weiteren Umgebung von Ephesus entstanden war. Und er hatte eine Sorge um diese Gemeinde. Und die Sorge war, dass dort Menschen hineinkamen, die sich auch Christen nannten und die plötzlich ganz andere Theorien und Lehren hineingebracht haben. Da waren Leute, die von der sogenannten Gnosis beeinflusst waren. Das war eine heidnische Lehre, die sich auf übernatürliche Offenbarungserkenntnis berufen hat und die gewaltige Theorien aufgestellt hat über die Engel und über die Schöpfung und über das, was da angeblich an Zwischenwesen und Mittlern zwischen Gott und dem Menschen war und die auch eine völlig falsche Lehre vom Menschen hatte, wo letztlich dann gesagt wurde, alle Materie und alles Leibliche ist völlig böse und wenn ich eben geistige Erkenntnis ansammle, dann bin ich gerettet. Sie haben den Herrn Jesus nicht als Sohn Gottes anerkannt, sondern nur als Menschen und sie haben sein Sühnopfer verleugnet und haben gelehrt, dass man durch Gnosis, durch Erkenntnis gerettet werden könnte. Solche Leute waren da und es waren auch andere da, das sehen wir, die vom Judentum herkamen, die gesagt haben, ja, wenn du dann noch den Sabbat hältst und wenn du dann fastest und dich in mystische Ergebung und Engelanbetung hineinbringst, dann erst kommst du zur Fülle, dann kommst du weiter im Glauben und im Geistlichen und wirst bereichert. Und durch solche Dinge waren die Kolosser in Gefahr, ihren wahren Reichtum zu verlieren. Und dieser wahre Reichtum war ganz allein und ausschließlich in dem Herrn Jesus ihnen gegeben. Das war die Situation, die der Apostel Paulus antraf und weshalb er den Kolossern diesen Brief geschrieben hat, in den wir jetzt etwas reinschauen wollen. Und er möchte die Kolosser in den Blick öffnen für ihren Reichtum, den sie in dem Herrn Jesus haben. Und das Erste, was er tut, ist, dass er ihnen den Blick öffnet für den Willen, für den gütigen Liebeswillen Gottes des Vaters. Dazu lesen wir von Kolosser 1 ab Vers 9. Ich lese es schon mal aus der neuen revidierten Schlachterbibel, leider erst nur in der Fahne, aber ich hoffe, dass es irgendwann demnächst auch soweit ist, dass man sie als Buch lesen kann. Von Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, nämlich des Willens Gottes des Vaters, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Langmut mit Freuden. Erst einmal so weit. Also das Heilmittel, das Paulus für die Kolosser hat, ist, dass sie wachsen sollen und erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Was ist damit gemeint? Nun, ich denke nicht, dass damit in erster Linie gemeint ist, was Gott in dem Moment persönlich mit jedem Einzelnen gewollt hat. Sondern hier ist etwas viel Größeres gemeint. Die Kolosser sollten sich bewusst werden, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht, als er mich erwählt und errettet hat? Was hat Gott eigentlich gewollt, als er den Herrn Jesus auf die Erde sandte und sterben ließ und auferstehen ließ und ihn wieder in den Himmel zurückgeholt hat? Warum hat Gott mich berufen und gerettet? Was waren seine Gedanken dabei? Nun, der Apostel geht hier im Kolosserbrief darauf nicht näher ein, aber wir sollten da einen Blick werfen auf den verwandten, gleichzeitig im Gefängnis in Rom entstandenen Brief an die Epheser. Dort kommt nämlich dieser Wille des Vaters in einer ganz wunderbaren Weise zum Ausdruck. Dort dürfen wir einen ausführlicheren Blick werfen in das, was Gott in seiner Liebe jedem Kind Gottes bereitet hat in seinem Sohn Jesus Christus. Lesen wir mal vom Epheser 1, die Verse 3 bis 12. Da entfaltet der Geist Gottes durch den Apostel Paulus diesen Blick auf den Reichtum der Gnade Gottes, auf den Reichtum dessen, was wir in Christus haben. Und dieser Begriff in Christus kommt die ganze Zeit vor, sowohl im Epheserbrief als auch immer wieder im Kolosserbrief. Es bedeutet in der Gemeinschaft, in der Lebensgemeinschaft mit Christus. Wenn ich mit Christus durch den Glauben verbunden bin, dann empfange ich das, was mir Gott durch den Herrn Jesus geben möchte. Von Vers 3 im ersten Kapitel des Epheserbriefs: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Bereichen in Christus. Also den Segen haben wir nur in dem Herrn Jesus und durch ihn. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also da sehen wir schon mal einen Ausschnitt dieses großen Reichtums. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat jeden Einzelnen von uns, die wir Kinder Gottes sein dürfen, schon vor Grundlegung der Welt erkannt und auserwählt zu diesem Heil in Christus. Und Gott hat uns zuvor bestimmt, dass wir Söhne Gottes in Christus sein sollen. Dass wir Kinder sein sollen, aber in einem Sinn mehr noch als Kinder, solche, die als mündige Söhne Miterben sein können, die mit teilhaben können an dem Werk Gottes und an dem Reichtum und der Herrlichkeit Gottes. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen. Versteht ihr? Nicht mit materiellem Segen. Das sind nicht die Dinge, die wir greifen können, die wir uns erwerben können mit unserer Hände Arbeit, sondern hier geht es um unsichtbare, himmlische Dinge, die aber dennoch für den Gläubigen ganz, ganz real sind, ganz, ganz wirklich sind. Und Gott hat uns nicht nur ein paar solche Segnungen gegeben, sondern hier heißt es, jeder geistliche Segen in der Himmelswelt ist unser durch den Herrn Jesus. Das ist ein Feld, das werden wir nie ausschöpfen, nie abernten völlig. Wir können immer nur annäherungsweise diese Fülle des Segens überhaupt in diesem Leben erfahren und uns tiefer da eindringen in das, was Gott uns gegeben hat. Dann fährt der Apostel fort und sagt: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zu bringen in dem Christus. Sowohl das, was im Himmel, als auch das, was auf Erden ist. In ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Also das ist so dieser Blick, den uns Paulus gibt auf den Willen des Vaters. Was hat sich Gott gedacht, als er Menschen erlöst hat durch den Herrn Jesus? Er wollte, dass sie teilhaben an der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Dass sie nicht nur Erlösung und Frieden haben, sondern dass sie in Gemeinschaft kommen mit dem Herrn aller Herren, den Gott zum Haupt gesetzt hat, über alle und über alles. So groß ist der Herr Jesus und so Großes haben wir in ihm aus Gnade geschenkt bekommen. Das möchte der Apostel Paulus den Ephesern und Kolossern und auch uns persönlich neu deutlich machen. Und wisst ihr, im Alltag verlieren wir den Blick für diese Dinge. Wenn wir nicht auch immer wieder diese Schriftstellen vor unser Herz stellen und betrachten, dann werden wir arm, obwohl wir eigentlich reich beschenkt sind. Und das möchte der Apostel den Blick hinlenken auf die Größe der Gnade des Vaters und auf die Größe dessen, was er uns in seinem Sohn geschenkt hat. Im Römerbrief heißt es, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Da gibt es keine Grenze. Das macht es für uns so schwierig, aber wir dürfen tiefer eindringen in diese Fülle des Christus. Und das ist das Gebet des Paulus für die Kolosser und es darf auch unser persönliches Gebet für uns sein und für unsere Gemeinde, dass wir doch darin wachsen dürfen. Und was ist die Frucht davon? Vers 12 folgende: Indem er dem Vater Dank sagt, der uns dazu tüchtig gemacht hat, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wenn wir also den Blick geöffnet bekommen für das, was uns Gott in dem Herrn Jesus geschenkt hat, dann fangen wir an, von ganzem Herzen dem Vater Dank zu sagen. Ein wirklich dankbares Herz, ein anbetendes Herz kommt aus dem Bewusstsein dessen, was der Herr Jesus alles für uns getan hat, was der Vater uns in dem Sohn alles geschenkt hat. Und dann werden wir dankbar, auch wenn wir vielleicht mancherlei Mühe und Last und Schwierigkeit in unserem Alltagsleben zu tragen haben. Dann werden wir froh in dem Herrn, obwohl wir vielleicht menschlich gesehen Grund hätten zur Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Ja, der Vater hat uns tüchtig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Das heißt, wie sind wir denn tüchtig? Etwa durch unsere eigenen Bemühungen, durch unsere Frömmigkeit, durch unsere Hingabeerklärungen, durch die Zahl und Länge unserer Gebete? Nein. All das kann uns niemals fähig machen, dieses herrliche Gotteserbe im Licht anzutreten. Nur eines macht uns tüchtig, nämlich dass wir den Herrn Jesus im Glauben ergreifen. Die Gnade, die er uns gibt, das Blut, das er für uns vergossen hat, das macht uns tüchtig, das Erbe anzutreten. Nichts anderes. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott hat uns fähig gemacht, die wir selbst in uns weder würdig noch fähig wären, ein herrliches Erbe anzutreten. Und mit diesem Erbe sind in erster Linie die Dinge gemeint, die Gott in der Zukunft den Gläubigen bewahrt hat. Nämlich die herrliche, ewig dauernde Gemeinschaft mit dem Sohn als die Brautgemeinde, das Mitregieren mit Christus im tausendjährigen Reich und die Dinge, der neue Himmel, die neue Erde, das himmlische Jerusalem, all diese Dinge, die wir auch im Buch der Offenbarung gegen Ende finden, wo Gott seine Ratschlüsse für die Ewigkeit, für die Zeit der Herrlichkeit offenbar macht. All das hat er uns geschenkt in dem Herrn Jesus. All das wartet als ein verbrieftes Ahnrecht, als ein Erbe, das wir schon jetzt zugesichert haben auf jeden, der an Christus gläubig ist. Und auch jetzt haben wir schon etwas ganz Gewaltiges. Das sagt uns der Vers 13. Der Vater hat uns errettet aus der Herrschaft oder Gewalt der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich betone dieses Hat. Es gibt manche ernste Christen, die da Abstriche machen. Die sagen, ja, du hast zwar Vergebung der Sünden als Christ, aber du bist noch lange nicht frei von der Herrschaft des Satans. Da musst du erst gelöst werden, da müssen erst Dämonen ausgetrieben werden, da müssen erst, was weiß ich, für welche Flüche gebrochen werden, die da von den Voreltern noch auf dir lasten. Und all das macht im Grunde das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesus zunichte. Es schmälert das, was der Herr eigentlich selbst an Erlösung und Befreiung geschaffen hat. Gott hat jeden, der an Christus glaubt, errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Der Satan hat keine Macht mehr über uns. Das ist etwas Gewaltiges. Das erkennen wir erst dann, wenn wir sehen, welche Macht der Satan über die Ungläubigen hat, über die, die nicht den Herrn Jesus angenommen haben. Die merken es ja nicht. Die meinen ja, sie seien frei und sie könnten tolle Sachen machen und sündigen vor sich hin und wissen gar nicht, dass sie am Gängelband des Fürsten der Finsternis hängen. Dass sie an ihn gekettet sind durch die Sünde, durch die Bindungen der Sünde und der Macht der Finsternis. Aber wir als Christen sehen ja, was für eine schreckliche Herrschaft der Feind über die hat, die nicht an den Herrn Jesus glauben. Aber deswegen will der Feind uns manchmal einschüchtern und sagen, ja, über dich habe ich auch noch Macht. Und da sagt die Bibel, nein, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wenn der Herr Jesus König ist in meinem Leben und herrscht, da kann keine Macht der Finsternis ran. Da bin ich in ihm geborgen. Es sei denn, durch willentliche Sünde trete ich aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ein Stück raus, dann gebe ich dem Feind Anrechte, mich anzugreifen. Aber grundsätzlich hat jedes Kind Gottes diese Stellung errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und die Grundlage dafür finden wir in Vers 14, die Erlösung. Der Satan hat Anrechte, weil wir sündigen, weil wir vor Gott schuldig sind, weil diese Sünde ihn dazu berechtigt, uns als sein Eigentum für sich zu beanspruchen. Berechtigt, wohlgemerkt. Aber in dem Moment, wo wir unsere Sünde abwaschen lassen durch das Blut des Lammes Jesus Christus, in dem Moment sind alle diese Anrechte für immer vernichtet und dahin. Und wir sind frei. Wir sind frei gekauft durch das Blut Jesu Christi. Wie wunderbar ist das. Und wie sollten wir uns doch immer wieder dankbar dessen erinnern. Ich weiß nicht, wie viele von euch heute Morgen beim Brotbrechen waren. Für alle die, die wirklich gläubig sind und die wirklich in einem bereinigten Verhältnis mit dem Herrn Jesus sind, ist das eine so wunderbare Gelegenheit. Die Dankbarkeit, die Anbetung, die Freude über die Erlösung, über das, was Gott uns geschenkt hat, zum Ausdruck zu bringen. Es ist so wichtig, dass wir diese Gelegenheiten wirklich auch wahrnehmen, dass wir dieses Dankopfer immer wieder bringen für die Erlösung. Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, und als nächsten Schritt lenkt nun der Apostel unsere Blicke auf den Herrn Jesus selber. Wie gesagt, diese falschen Lehrer haben andere Dinge groß und wichtig gemacht. Sie haben gesagt, da gibt es Engel, wunderbare Lichtgestalten, mächtig und erhaben. Und wenn ihr euch an die wendet, dann bekommt ihr Hilfe. Und jetzt zeigt der Apostel Paulus, schaut mal, der Herr Jesus, der sich euch geschenkt hat, den ihr euren Herrn und Heiland nennen dürft, der ist doch so viel größer als die größten Engel. Er ist erhaben über alles. Lasst uns lesen von Vers 15. Er, nämlich der Herr Jesus, der Sohn seiner Liebe, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Damit ist schon Gewaltiges gesagt. Wir müssen immer ein bisschen innehalten, wenn wir diese Sätze lesen, denn so vieles steht in ihnen. Der Herr Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott, der Vater, wohnt in einem unzugänglichen Licht. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Aber er hat sich offenbar gemacht. Er hat sich sichtbar gemacht durch seinen Sohn, durch den Herrn Jesus Christus. Aber dieser Herr Jesus Christus ist Gott, so wie der Vater Gott ist. Er ist das Ebenbild. Er ist in allem völlig dem Vater gleich. Und das ist dieses Gewaltige, was diese falschen Lehrer bestritten haben, was diese falschen Lehrer verdunkelt haben. Und Paulus stellt es durch den Geist Gottes ans Licht. Ich möchte dazu nochmal lesen aus Hebräer 1, diese wunderbare Stelle auch, Hebräer 1 von Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch welchen er auch die Weltzeiten gemacht hat, welcher, da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. So groß ist unser Herr Jesus. Er ist der Ausdruck des Wesens Gottes, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Das ist genau das, was immer wieder Irrlehrer bestreiten, bis hin auch zu den Zeugen Jehovas heute, die sagen, Jesus Christus ist nur ein Geschöpf gewesen. Er war zwar ein erhabenes Geschöpf, aber er ist nicht Gott. Und die Bibel sagt, er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Er ist der Sohn Gottes, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Durch ihn erkennen wir Gott, durch ihn allein. Und er ist auch der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Die Schöpfung ist nicht geboren, nicht von Gott gezeugt. Ja? Die Schöpfung ist geschaffen. Aber der Herr Jesus ist geboren. Der Eingeborene, der Erstgeborene. Er ist Gott, so wie der Vater Gott ist. Und es ist ein gewaltiger Unterschied. Und er steht deshalb vor aller Schöpfung. Er hat Vorrang vor allem Geschaffenen. Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Ja, da zeigt uns Paulus, schaut, so groß ist unser Herr Jesus. So groß ist der, der freiwillig Mensch geworden ist, der sich erniedrigt hat, der zum Knecht aller wurde, um sein Leben am Kreuz hinzugeben. So groß ist er. In ihm ist alles erschaffen worden. Gott, der Vater, hat durch seinen Sohn, in Gemeinschaft mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist, die Welt erschaffen. Wir sehen das schon angedeutet im Buch Genesis und wir finden es immer wieder im Neuen Testament bestätigt. Auch in Johannes 1 finden wir diese Aussage ganz klar, dass der Sohn geschaffen hat, diese Welt durch ihn entstanden ist. Ja? Ich lese nochmal Johannes 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das Wort ist ein Name für den Herrn Jesus. Der Herr Jesus war der, durch den der Vater geschaffen hat. Und alle Dinge haben durch ihn überhaupt erst bestanden. Ob es jetzt die ganze Sternenwelt ist in ihrer Größe, ob es jetzt die Atome sind in ihrer geheimnisvollen Vielfalt und diesem wunderbaren Bau, alles wurde durch den Herrn Jesus geschaffen. Die Dinge im Himmel und die Dinge auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Da waren ja diese Irrlehrer, die haben viel von den Engeln her gemacht. Und Paulus sagt, schaut mal her, alle Engel, selbst die, die große Macht haben von Gott, alle sind durch den Herrn Jesus geschaffen. Er ist über ihnen, weit über ihnen. Wir brauchen uns nicht ablenken lassen von ihm durch den Blick auf Geschöpfe. Alles ist durch ihn geschaffen, aber noch mehr, und das hat auch uns etwas zu sagen, alles ist für den Herrn Jesus geschaffen. Und ihr Lieben, wenn wir das ernst nehmen, dann heißt es, auch ich ganz persönlich bin für den Herrn Jesus geschaffen. Das war Gottes Absicht mit jedem Menschen. Er sollte dem Herrn Jesus gehören und dem Herrn Jesus dienen. Das ist die Wesensbestimmung jedes Menschen. So wurde er geschaffen. Für Christus. Und das ist auch das Schlimme an der Sünde. Das Schlimme, wenn wir ohne den Herrn Jesus und gegen ihn leben, dann verfehlen wir unsere Lebensbestimmung. Dann handeln wir gegen den Auftrag, den Gott in das Leben jedes Menschen eigentlich hineingelegt hat. Dann zerbrechen wir die Gesetze, unter denen Gott geistlicherweise die Menschen letztlich geschaffen hat. Das Lebensgesetz. Und das ist, wenn wir uns bekehren, dann dürfen wir anerkennen, jawohl, Jesus Christus ist Herr, er hat ein Anrecht auf mein Leben. Und zwar hat er bei uns Christen ein doppeltes Anrecht auf unser Leben. Er hat ein Anrecht als der, für den und durch den alles geschaffen wurde, auch ich und du. Und er hat ein Anrecht, weil er uns erlöst und erkauft hat durch sein Blut als sein bleibendes Eigentum. Und das sollte eigentlich der biblische Ansporn zur Hingabe sein, so wie wir heute Morgen in dem schönen Lied gesungen haben. Dass wir wissen, der Herr Jesus hat mich erkauft durch sein Blut, ihm gehörig. Er ist Herr über alles und mein Leben soll ihm dienen und ihn verherrlichen. Ihn allein. Ja, und nun wendet sich Paulus an die Erlösten. Und er bekommt das Werk der Erlösung in den Blick. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf der Erde ist, als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Soweit erstmal. Der Herr Jesus ist auch das Haupt des Leibes der Gemeinde. Also er ist der Oberste über alle Schöpfung. Aber er ist auch der Oberste in aller Erlösung, in dem Werk der Erlösung und der Gnade, das Gott getan hat, ist Jesus Christus der Anfang und der Oberste und der Größte. Er ist es, der die Gemeinde leitet. Er ist es, der Erstgeborene aus den Toten. Das bedeutet, in Christus als dem Erstling ist die Auferstehung aus den Toten das erste Mal wirksam gewesen. Es sind zwar schon vorher Tote auferstanden, zeichenhaft, aber einschließlich Lazarus sind sie alle wieder gestorben. Der Herr Jesus Christus ist der Erste, der als Sohn des Menschen gestorben ist und auferstanden ist, um nie wieder zu sterben. Und nach ihm dürfen auch wir teilhaben an dieser wunderbaren Auferstehung aus den Toten. Und er soll in allem der Erste sein, den Vorrang haben. Und auch das sollte wieder zu uns reden, ihr Lieben. Ist er bei uns der Erste? Hat er bei uns den Vorrang vor allem anderen? Vor unseren eigensüchtigen Interessen und Wünschen und Problemen? Hat er den Vorrang vor unseren Karrierezielen, vor unseren Wünschen nach Selbstverwirklichung? Hat er den Vorrang in unserem geistlichen Leben? Ist er der Erste in unserem Herzen? Wir sollten uns das immer wieder fragen. Denn darauf zielt die Verkündigung des Paulus, dass wir immer wieder neu den Herrn Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken. Dass wir ihn zum Ersten machen, zum Allerwichtigsten, zu dem, der unser Leben ganz bestimmen kann. Und es ist so wichtig, dass uns das groß wird. Und das will der Apostel Paulus durch diesen ganzen Abschnitt zeigen. Der Herr Jesus ist in allem derjenige, durch den Gott überhaupt handelt. Wenn wir etwas von Gott bekommen wollen, können wir es nur durch den Herrn Jesus. Er ist der, den Gott zum Herrn über alles eingesetzt hat. Und als den sollten wir ihn erkennen und auch anerkennen, praktisch in unserem Leben anerkennen. Und ich denke, wenn wir diese Wahrheiten hören, dann sollten wir uns wirklich fragen, ist es bei mir so? Lebe ich nach diesem Licht? Nach dem, was mir Gott hier gezeigt hat. Ist mir der Herr Jesus so groß, wie er dem Vater groß ist? Ganz bestimmt nicht. Ich denke, wir können gar nie groß genug von dem Herrn Jesus denken. Wir denken leider fast immer viel zu klein von ihm, viel zu gering. Und das möge der Herr doch schenken, dass unsere Wertschätzung für den Herrn Jesus wächst. Dass wir doch merken, wie groß er ist, und welchen Anspruch er auf unser ganzes Leben hat. Und dass wir darauf antworten mit Hingabe. Dass wir darauf antworten mit einer ganz einfältigen Ausrichtung auf den Herrn Jesus. Das ist das, was Gott möchte. Dass wir uns freuen an dem, was er uns in seinem Sohn geschenkt hat. Und dass uns das auch genügt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist die Haltung eines Gläubigen, der erkannt hat, welchen Reichtum der Herr Jesus ihm geschenkt hat. Ja, und der dritte Punkt, ist, dass Paulus jetzt die Gefahren anspricht, die bei den Kolossern aufgekommen waren. Zuerst hat er ihnen den Herrn Jesus groß gemacht. Zuerst hat er ihnen gezeigt, wer der Herr ist. Und jetzt zeigt er ihnen, was sie verlieren können, wenn sie auf die Stimme der Verführer, der falschen Lehrer achten, die bei ihnen Raum gewonnen haben. Lass uns von Kapitel 2 die ersten Verse lesen. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Ihr Lieben, und das ist wichtig. Das ist wichtig für uns alle, ganz besonders auch für die Brüder, die Hirtendienst tun in der Gemeinde. Wenn es darum geht, Gläubige zu geistlichem Wachstum und geistlicher Reife zu führen, dass sie wachsen in dem Herrn Jesus und zu dem Herrn Jesus hin, dann bedeutet es Kampf. Das sagt Paulus hier. Das bedeutet Kampf, weil wir vorher gesehen haben, das Fleisch strebt in die andere Richtung. Wenn wir unserem Fleisch, unserer menschlichen Natur als Christen nachgeben, dann landen wir bei einem lauen, selbstzufriedenen, vor sich hin dämmernden Christsein, das gerade noch die allerwichtigsten elementaren Dinge der Erlösung festhält, das den Herrn nicht ehrt, das kraftlos ist, das uns untauglich macht zum Dienst. Und das ist genau das Ziel, was der Satan hat mit uns. Wenn wir schon errettet sind und aus seiner Macht entrissen sind, dann will er uns wenigstens untauglich und unwirksam machen für den Herrn Jesus. Aber das Ziel Gottes, das finden wir etwas später im Kolosserbrief, das möchte ich jetzt nicht ausführlich zitieren, aber ganz kurz in dem, was Paulus nämlich ringt und kämpft, nämlich dass jeder Mensch vollkommen und ausgereift in Christus Jesus ist. Das war der Kampf des Paulus. Dahin wollte er die Gläubigen bringen, dass sie wissen, was ihnen in Christus geschenkt ist, dass sie sich darüber freuen und dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes mit dem Herrn Jesus gehen und ihm dienen. Das war sein Ziel und das ist auch Gottes Ziel mit uns, mit jedem Einzelnen, mit jeder Gemeinde. Ihr Lieben, und dann bedeutet es Kampf. Kampf im Gebet, Kampf in der Lehre und Verkündigung, Kampf in der Ermahnung und Seelsorge. Weil wir gegen den Wind, gegen die Strömung angehen müssen, damit wir geistlich wachsen. Wenn wir uns mit der Strömung treiben lassen, dann landen wir ganz schnell in einem lauen, schalen Tümpel. Und das ist nicht gut für uns. Also wir sollen wachsen. Wir sollen völlige Gewissheit haben über das Heil in Christus, über das Geheimnis, das Gott, der Vater, gegeben hat in seinem Sohn. Und in dem Sohn sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das sind zwei Begriffe übrigens, die damals unter den Heiden ganz groß im Kurs waren. Sophia, die Weisheit, Spekulation über die Schöpfung, über Philosophien und alles Mögliche. Und Gnosis, die Erkenntnis. Und die Heiden haben das alles missbraucht, haben es von Gottes Offenbarung losgelöst und haben gemeint, sie könnten tolle Weisheit und Erkenntnis sammeln. Und Paulus sagt, geht nicht, weil Gott hat alle Weisheit und alle wirkliche Erkenntnis in Christus verborgen. Und wenn ihr sie suchen wollt, dann vertieft euch in den Herrn. Da findet ihr sie. Und das ist auch die Botschaft für uns heute. Und dann geht er ganz direkt dazu über, was für eine Gefahr da sein könnte. Es gibt Leute, die haben Überredungskünste. Es gibt Leute, die können tolle ihre Botschaft anpreisen durch beeindruckende Rhetorik, aber ihr werdet dabei betrogen. Ihr kommt dabei auf ein falsches Geleise. Und so hat Paulus die Christen gewarnt. Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Also in dem Glauben, wie wir den Herrn Jesus angenommen haben, in der Einfalt, so sollen wir auch ihm nachfolgen. Und wir sollen in ihm gewurzelt sein, nicht in irgendwelchen anderen Dingen. Ob das jetzt Philosophie war oder Spekulation, Mystik, irgendwelche solchen Dinge, das sind keine tauglichen Wurzeln für Christen. Wir sollen in ihm aufgebaut sein und die Lehre der Apostel, die Lehre der Schrift beherzigen, damit wir wirklich gesund im Glauben sind. Und jetzt nochmal die Warnung, habt Acht, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das ist der Kern der Botschaft des Kolosserbriefs. Nicht irgendwelche menschlichen Lehren und Philosophien, nicht irgendwelche Gedanken der Menschen können uns bereichern und uns weiterbringen, sondern in Christus haben wir die ganze Fülle. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also nichts, was in Gott wäre, ist nicht auch in Christus. Eine gewaltige Aussage. Genau das haben diese falschen Lehrer geleugnet. Genau das haben sie abgestritten, um die Menschen von dem Herrn Jesus abzulenken, auf Engel hin, auf mystische Erfahrungen hin, auf irgendwelche selbst asketischen Übungen hin. Und genau da liegt auch bei uns die Front und die Herausforderung, dass wir doch die Fülle, die uns in Christus gegeben ist, festhalten und dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir uns nicht einfangen lassen mit leerem Betrug, der den Menschen und der Welt gemäß ist und nicht Christus gemäß. Paulus sagt es noch etwas konkreter im zweiten Kapitel in Vers 18 und 19, das wollen wir auch noch mal kurz lesen. Da heißt es, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich mit Dingen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Also es gibt die Gefahr, dass wir den Kampfpreis verlieren können. Das ist nicht das ewige Heil, sondern das ist der Lohn, der Kampfpreis. Und diesen Kampfpreis, den können wir verlieren, wenn wir uns von dem Herrn Jesus ablenken lassen. Und da gab es Leute, die waren super fromm. Die haben ganz beeindruckende Erlebnisse berichtet. Die haben von Versenkungen erzählt, die haben erzählt, wie sie tagelang fasten und beten und wie sie Engelerscheinungen haben und wie dieses und jenes für sie wichtig geworden ist und was alles sie für Erkenntnisse bekommen haben. Und die normalen Gläubigen waren wahrscheinlich ganz beeindruckt. Ich dachte, oh, so fromm wie der bin ich ja lange nicht, das muss doch wahr sein, was der sagt. Und da warnt Paulus. Er sagt, alles, was nicht von diesem schlichten Glauben an den Herrn Jesus getragen und durchdrungen ist, das ist gefährlich. Alle mögliche Erkenntnis und Spekulation, die nicht aus der Bibel und aus dem Herrn Jesus kommt, ist Verführung. Und sie schadet euch, sie bringt euch um den Kampfpreis. Die Leute sind selber aufgeblasen. Und das gilt auch für alle Mystik und für alle solche Geheimlehren und erhabenen Sonderlehren, die in der heutigen Zeit uns von dem Jesus Christus allein ablenken wollen. Damals waren das Asketen, die vom Judentum herkamen. Heute sind es andere Dinge, die uns ablenken von der Fülle. In dieser Überfrömmigkeit finden wir auch heute Mystik. Wir finden zum Beispiel bei manchen solche Dinge wie Eingebungen von Jakob Lorbeer und von anderen Leuten, die angebliche Schauungen hatten. Auch im Pietismus finden wir diese gefährliche Neugier, Offenbarungen außerhalb von Christus zu finden, dass Menschen meinen, sie hätten irgendwelche Sonderoffenbarungen über die Schöpfung, über die Engelwelt bekommen. Da waren manche gefährdet, die selbst zu den pietistischen Vätern zählen, wie zum Beispiel ein Oettinger und auch Hahn. Und sie haben verkehrte Dinge sich angeeignet, weil sie außerhalb von Christus Erkenntnis wollten, weil sie sich durch Versenkung tiefer in Frömmigkeit hineinführen wollten. Es war eine Frömmigkeit des Fleisches. Das ist traurig, aber es ist so. Und wir müssen aufpassen, dass solche Dinge uns nicht ablenken. Dazu gehört auch der falsche Geist der Pfingstbewegung mit seinen Offenbarungen, mit seinen Sonderlehren, mit seinen falschgeistigen Kräften. Auch das sind Dinge, die uns im Grund von dem ablenken, was uns in dem Herrn Jesus Christus gegeben ist. Auf der anderen Seite, wir haben es schon gesagt, kann uns auch ein oberflächliches, ichhaftes, laues Christenleben dahin führen, dass wir von der Fülle in Christus abgelenkt werden. Und da gibt es auch eine Menge Dinge. Ich denke nur und ganz besonders an die Psychologie, an die sogenannte Seelsorge und Lebenshilfe, wo viele, viele moderne Autoren versuchen, den Christen von heute zu zeigen, wie sie ein angeblich erfülltes Leben führen können und geben ihnen nur lauter psychologische und menschliche Ratschläge und nicht mehr die Bibel und das Wort des Glaubens und die Christusnachfolge und Kreuzesnachfolge als Grundsatz mit. Und das ist schlimm. Da werden wir abgelenkt von Christus und seiner Fülle. Auch in mancherlei christlichen Familienzeitschriften und Jugendzeitschriften werden Wege angepriesen und Dinge gelehrt, die überhaupt nicht mit der Bibel und mit dem biblischen Nachfolgeleben übereinstimmen. Und wenn wir dem nachfolgen, dann werden wir abgelenkt von dem Herrn und dann verlieren wir den Reichtum, den uns der Herr Jesus Christus geben will. Der Feind versucht uns immer wieder mit Christus und irgendetwas anderem zu ködern. Und die Bibel sagt, Christus alleine genügt. Das ist dieses wunderbare Wort in Johannes 10, Vers 11. Ich lese es mal nach Luther. Ich bin gekommen, dass ich das Leben und volle Genüge habe. Wer den Herrn Jesus hat, findet in ihm volle Genüge, Überfluss. Alles, was er braucht, braucht nichts anderes mehr. Nur das will im Glauben, ja nur diese Fülle will im Glauben erobert werden, will im Glauben eingenommen sein, denn es ist eine unsichtbare Fülle, die im Himmel auf uns wartet, die wir nicht greifen können. Und das ist die Herausforderung, dass wir uns doch ausstrecken nach dem Herrn Jesus und seiner Fülle, dass wir doch diese ablenkenden Angebote und Lehren der Menschen, die an uns herangetragen werden, einfach von uns wegtun und sagen, ich will nach der Bibel leben und ich will für meinen Herrn Jesus leben. Und da finde ich ein wirklich erfülltes Leben. Und es gibt niemand, der diesen Weg aufrichtig beschritten hat, der je etwas anderes bezeugen könnte, als dass in Christus wirklich die Fülle ist und volle Genüge. Und wenn wir Mangel haben und keine volle Genüge, dann liegt es nicht an dem Herrn Jesus, sondern, ihr Lieben, es liegt an uns. An unserem Glaubensleben, das nicht wirklich den Herrn Jesus von ganzem Herzen ergreift und ihm für ihn festhält, sondern sich nach allen möglichen anderen Dingen ausstreckt und hin und her schwankt. Und das ist unsere Not. Das zeigt uns dieses Wort. Wenn wir den Herrn Jesus wirklich von Herzen festhalten und wenn wir in ihm wachsen und ganz einfach und einfältig nach seinem Wort leben, dann schenkt er uns Reichtum. Reichtum, wie in die Welt und diese frommen, falschen Lehrer uns niemals schenken können. Sie können uns nur berauben. Das sagt das Wort Gottes. So lasst uns nicht ablenken, uns selber ablenken, uns ablenken lassen. Lasst uns wachsam sein. Und es müssen auch gerade die Hirten in der Gemeinde wachsam sein, dass die Gläubigen nicht abgelenkt werden von der Fülle des Herrn Jesus Christus hin zu falschen Dingen. Und das Letzte, was ich ansprechen möchte, was auch Paulus den Gläubigen zeigt, das ist der Ausblick auf unser himmlisches Teil und auf den wiederkommenden Herrn. Lesen wir im Kapitel 3 noch die ersten 4 Verse zum Abschluss. Wenn ihr nun mit dem Christus auferstanden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist der geistliche Kern des christlichen Lebens. Unsere Hoffnung, die Quelle unserer Freude, unserer Kraft liegt nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Sie ist bei dem Herrn Jesus Christus, der zur Rechten Gottes des Vaters ist. Mit ihm sind wir verbunden. Wir sind ein Geist mit ihm. Wir sind mit ihm auferstanden, mit ihm versetzt in die Himmelswelt, sagt der Epheserbrief. Dort ist unsere Stellung so, wie Gott uns sieht. Und wir lassen uns so oft von den irdischen Dingen gefangen nehmen und runterziehen auf die Ebene dieser Welt, auf die Ebene des Fleisches, auf die Ebene des eigensüchtigen Selbstlebens. Und da will uns der Herr Jesus selber den Blick ändern. Er will unseren Blick hinwenden zu ihm. Dort im Himmel, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Dort sollen wir unseren Blick hinwenden. Dann gewinnt unser Christenleben Kraft und dann gewinnt es auch Fruchtbarkeit. Dann gewinnt unser Zeugnis auch Überzeugungskraft. Wenn wir nicht nach dem trachten, was auf Erden ist, eine große Herausforderung. Wir müssen ja hier leben, Geld verdienen, unseren Beruf uns bewähren. Das ist keine Frage. Aber wir sollen nicht unser Herz an unseren Beruf und an die Dinge dieser Welt hängen. Wir dürfen mitten in dieser Welt für den Herrn Jesus im Himmel leben. Und wir dürfen in dieser innigen Verbindung mit ihm leben, sodass auch andere etwas spüren davon, dass unsere Heimat im Himmel ist. Und dass wir einen himmlischen, einen göttlichen Erlöser haben, der ein Leben führen, das es wert ist, gesucht und empfangen zu werden von dem Herrn. Ihr seid gestorben, mitgekreuzigt mit Christus. Das erkennen wir oft nicht und das leben wir so oft nicht aus. Gestorben der Sünde, gestorben den eigensüchtigen Begierden, gestorben dieser Welt, aber lebendig gemacht mit Christus, um Gott zu leben, um in Neuheit des Lebens mit Gott zu wandeln. Das ist eigentlich das, was Gott uns geschenkt hat. Lasst es uns mehr erobern, lasst uns mehr einnehmen im Glauben und im Geist. Dann wird unser Leben an Kraft und Freude gewinnen. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das war mir immer so tröstlich, wenn ich diese Worte gelesen habe. Unser eigentliches Leben, das ist an einem Ort verankert und verborgen, wo weder der Satan noch irgendwelche Menschen hin können, wo es niemand rauben kann. Dieses Leben ist mit dem Christus in Gott selbst verborgen. Das ist der feste Ankergrund der Seele, dass wir erlöst sind für Zeit und Ewigkeit durch das Blut des Lammes, dass wir in ihm Gewissheit unseres Heils haben dürfen, Frieden, und dass wir durch ihn auch überwinden dürfen gegenüber jeder Herausforderung, jeder Not, jeder Anfechtung, die hier auf der Erde auf uns zukommt. Wir haben unsere Wurzeln im Himmel, wenn wir wirklich gläubig sind. Und das macht uns zu überwindern, dass der Herr Jesus unser Leben ist und uns beschützt. Und dann diese Aussicht, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Hier blickt der Apostel hin zu dem Wiederkommen des Herrn auf die Erde. Wenn der Herr Jesus mit all seinen Heiligen kommen wird, um Gericht zu halten, um sein tausendjähriges Reich einzuleiten, dann wird die Gemeinde, dann wird jeder Gläubige mit einer Lichtesherrlichkeit angetan mit ihm da sein. Und alle Menschen, die uns hier verspottet haben und über uns vielleicht gelacht haben, werden dann sehen, jawohl, das sind Söhne Gottes in Christus. Das sind die Heiligen, die Geliebten Gottes, die jetzt angetan sind mit der Herrlichkeit, die sie vorher nur geglaubt haben, die sie in der Schrift gefunden hatten als ihr Erbe und im Glauben festgehalten haben. Und dann dürfen wir schauen und dann schauen auch unsere Feinde. Und sie tun es mit Schrecken, aber wir dürfen es mit Freude tun. Und das war eine Aussicht, die der Apostel den Kolossern damals mitgeben wollte und die Gott auch uns heute mitgeben will. Dass doch das mehr unsere Hoffnung ist, das, was unser Herz bewegt. Nicht die Dinge dieser Welt, wie wir heute und hier durchkommen durch alle möglichen Schwierigkeiten, sondern der Herr Jesus, der im Himmel auf uns wartet und die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit ihm, die in den Himmeln auf uns wartet.